Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Religionen-Podcast. Thank you. Merci, grazie, cinque, toda, shukran. Danke, das ist ja eines der ersten Worte, die wir lernen in einer fremden Sprache. Und es ist ein Wort, was in vielen Religionen zentral ist. Und zwar schon lange, bevor die Dankbarkeit von der Psychologie entdeckt wurde, als wichtiger Faktor für seelische Gesundheit.
Das Danken ist eins der Modi, in denen man sich an Gott wenden kann. Und das tun Menschen seit allen Zeiten. Zum einen, glaube ich, ist Danken wie auch jede Form der Meditation oder jede Gewohnheit etwas, was man üben kann. Wenn man es öfter tut, dann ist die Schwelle, es zu tun, immer geringer. Also es ist einfach auch eine Praxis, eine religiöse Praxis, sich im Danken zu üben.
Das sagt Lena Mörs, Pfarrerin in Berlin-Kreuzberg. Dankbarkeit kann Menschen aber auch klein halten. Sie kann sie in Abhängigkeiten bringen und umso schwerer können sich die Menschen dann daraus wieder lösen, wenn es nicht nur darum geht, einzelnen Personen dankbar zu sein, sondern gleich ihrem Gott oder dem Leben an sich. Wir wollen uns den schönen und den schwierigen Seiten von Dankbarkeit in den Religionen widmen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich Christentum und Buddhismus ganz schön. In der einen Religion geht es um den Mensch gewordenen Sohn Gottes, der im Zentrum der Lehre steht. In der anderen geht es um die Lehren des Religionsgründers Buddha, der eine Überwindung des Leids anstrebte. Dankbarkeit spielt aber in beiden Religionen eine wichtige Rolle. Im tibetischen Buddhismus richtet die sich zunächst an die eigenen Eltern und an den historischen Buddha, im Christentum natürlich zuerst an Gott. Mechthild Klein ist den Dankesritualen in beiden Religionen nachgegangen.
Nichts ist selbstverständlich im Leben, auch das Vorhandene ist nicht von Dauer. Das ist eine Erfahrung, die Menschen zu allen Zeiten machen. Im Christentum und im Buddhismus hat man Rituale und Methoden entwickelt, das Gegebene und die Ressourcen in Mensch und Natur mehr zu würdigen. Dankbarkeit ist ein Helfer mit großem Potenzial.
Das wird schon auch im Buddhismus kultiviert, um diese Verbindung mit den anderen aufzubauen. Mit anderen Menschen, mit den Tieren, mit der Umgebung.
Sagt die tibetische Nonne Thubten Jampa vom tibetischen Zentrum in Hamburg. Sie verweist auf besondere Geistesschulungen, in denen man sich voller Dankbarkeit an die Fürsorge der Eltern und vor allem der eigenen Mutter erinnert. Diese Dankbarkeit weitet man dann aus auf andere Menschen, auf Tiere und Geister.
Andere fühlende Wesen waren auch mal unsere Mütter. Nach buddhistischem Glauben gibt es Wiedergeburt und somit könnte es sehr gut sein, dass die Person, die mir jetzt auf der Straße entgegenkommt, auch mal meine Mutter, mein Vater, mein Bruder war, die sich um mich gekümmert haben.
Auch in der Tradition des im Westen sehr bekannten vietnamesischen Lehrers Thich Nhat Hanh spielt Dankbarkeit eine große Rolle.
In dieser Tradition gibt es zum Beispiel die drei Erdberührungen. Es wird dabei den spirituellen Vorfahren und Vorfahren gedankt, dann den Blutsverwandten und schließlich den Vorfahren, die unser Land aufgebaut haben, sich dort für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben und so weiter.
Die Verlegerin und frühere Chefredakteurin von Buddhismus Aktuell, Ursula Richard, praktiziert seit 4 Jahrzehnten Zen-Meditation.
Und als Ausdruck der Dankbarkeit legt man sich dann mit dem ganzen Körper auf den Boden, auf die Erde. Das ist eine sehr kraftvolle und, wie ich finde, auch transformative Praxis, die durchaus heilende Aspekte hat.
Auch Rituale der Dankbarkeit über das tägliche Essen gibt es in vielen buddhistischen Traditionen, sagt Ursula Richard. Beim gemeinsamen Essen dankt man für die Speisen und gedenkt all der Wesen, die an der Produktion beteiligt waren. Ausgerechnet ein christlicher Mönch, David Steindl-Rast, hat sie beim Thema Dankbarkeit sehr geprägt. Der Benediktinermönch hatte früher auch in Zen-Klöstern in den USA und Japan gelehrt.
Bruder David hat in sehr schöner Klarheit dargelegt, dass Dankbarkeit eine Haltung ist. Eine Haltung, die ich verkörpere, die ich manifestiere, eine Haltung dem Leben gegenüber. Und die braucht letztlich kein Objekt. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit und Dankbarkeit, so sagt er, macht glücklich. Und sie lässt uns staunen, denn wir können erkennen, dass alles in unserem Leben letztlich ein Geschenk ist.
So gibt es in buddhistischen Traditionen auch viele kleine Dankbarkeitsrituale. Zum Beispiel möchte man die Wertschätzung, die man erfahren hat, zurückgeben oder weitergeben.
Im Christentum gilt Dankbarkeit in erster Linie Gott als dem Schöpfer aller Dinge, dem wir das Leben verdanken und dem die ganze Welt ihre Existenz verdankt. Und in diesem Verdanken steckt ja schon das Wort Dankbarkeit mit drin,
sagt der Religionswissenschaftler und Theologieprofessor Perry Schmidt-Leukel. Er verweist auf das christliche Abendmahl, die Eucharistie, als das zentrale Dankesritual im Christentum.
Die wörtliche Bedeutung von Eucharistie ist wirklich Dank. Es ist also eine Dankesfeier. Und der ganze Schuldkomplex sozusagen kommt im Grunde genommen erst im Nachhinein ins Spiel. Vor allem im Zusammenhang mit der Vorstellung, dass der Kreuzestod Jesu jetzt irgendwie menschliche Schuld tilgen würde. Das ist zwar ein sehr bedeutender Strang im Christentum, aber keineswegs die einzige Deutung. Und in den biblischen Texten des Abendmahls finden wir das so noch nicht.
Dem Neuen Testament zufolge hatte Jesus als Jude mit seinen Jüngern das Pessachmahl mit Brot und Wein gefeiert, ein bis heute bestehender jüdischer Dankritus. Man dankt Gott, dass er die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt hat. Im frühen Christentum geht es laut Schmidt-Leukel mehr um die Hingabe Jesu, der bei seiner Botschaft der Barmherzigkeit Gottes bleibt bis in den Tod hinein. Und mit dem christlichen Abendmahl der Eucharistiefeier wird Jesus selbst zum wichtigsten Zeichen, zum Repräsentanten des Vertrauens auf die befreiende Barmherzigkeit Gottes. Dazu findet der Religionswissenschaftler Parallelen im Buddhismus.
Es gibt im Buddhismus eine Vorstellung, die gewisse Assoziationen mit der Eucharistiefeier erweckt. Natürlich müssen wir zunächst sagen, es fehlt in den meisten Richtungen des Buddhismus die Vorstellung eines Schöpfergottes.
Trotzdem existiert die Dankbarkeit auch in buddhistischen Traditionen.
Und die Dankbarkeit richtet sich daran, dass eben der Buddha nach seiner Erleuchtung, in der er den Weg zur Erlösung, zur Befreiung erkannt hat, nicht geschwiegen hat, sondern sich entschlossen hat, aus Mitleid mit den leidenden Wesen auch ihnen den Weg zur Befreiung zu verkündigen. Und Dankbarkeit ist die Dankbarkeit für dieses befreiende Mitgefühl des Buddhas.
Bekannt sei auch die Geschichte mit dem Mondhasen aus den Schriften der Jatakas. Diese Erzählungen aus dem Leben des Buddha sind in fast allen buddhistischen Ländern bekannt. Eine berichtet, dass der Buddha in einem früheren Leben auch einmal ein Hase war.
Ein besonders frommer Hase. Und er gelobte am nächsten Vollmondtag, Vollmondtage waren im alten Indien und bei den Buddhisten die Feiertage, ein besonders selbstloses Werk zu vollbringen. Und eine hohe Gottheit wollte den Hasen prüfen auf seine Wahrhaftigkeit und erschien dann am nächsten Vollmondtag vor dem Hasen in Gestalt eines armen Bettelasketen, der den Hasen darum bat, ihm ein Almosenmahl zu geben.
Der arme Hase hatte nichts, was er dem Asketen anbieten konnte. Und so sagt er dem Asketen nur, er möge Holz sammeln und ein Feuer entfachen. Und dann springt der Hase selbst in das Feuer, um sich dem Bettler als Speise, als Hasenbraten darzubieten. Nicht ohne zuvor kräftig sein Fell auszuschütteln, um die Insekten, die darin lebten, zu schonen.
Nun war der Bettler ja in Wahrheit eine Gottheit und als Gottheit hat er den Hasen dann aus dem Feuer, aus dem Flammentod errettet. Aber zum Gedenken an diese selbstlose Barmherzigkeit das Bild des Hasen in den Mond gemalt, damit es für alle Zeiten sozusagen für die Menschen sichtbar ist und sie erinnert an dieses Motiv der selbstlosen Barmherzigkeit. Und da haben wir doch jetzt einen sehr interessanten Anklang, wenn man so will, mit diesem christlichen Ritus der Eucharistie. Beide Male geht es darum, dass der Empfang von Speise in Zusammenhang gesetzt wird mit der selbstlosen Hingabe einer Person, die für andere Menschen dann den Weg zur Befreiung bedeutet.
Perry Schmidt-Leukel kommt zu dem Schluss, dass es sehr viel Ähnlichkeiten zwischen der Dankbarkeit von christlich und buddhistisch geprägten Menschen gibt. Nur die Narrative, die Erzählungen sind verschieden.
Und gleich hören wir noch, wie Buddhistinnen und Christen voneinander lernen, wie sich Dankbarkeit entwickeln und sogar trainieren lässt. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das hat Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben. Der Auftrag, das ist das eine, aber wie lässt sich das umsetzen, vielleicht sogar trainieren? Geht das auch, wenn man dahinter keinen göttlichen Willen vermutet? Peter Kaiser hat mit Forschenden und Praktizierenden über Dankbarkeit gesprochen.
Lasst uns heute beginnen mit unserer ersten Kumye-Übung Sitzen wie ein Berg.
Zweimal pro Woche hält Ursula Rosemann im Bad Sarua Heilzentrum Sukhavati Übungsstunden in Kumye ab, dem tibetischen Heil-Yoga. Heute steht auf dem Übungsplan:
Ich würde gerne den Fokus auf das Gefühl Dankbarkeit legen. Und stellt euch vor, beim Einatmen atmet ihr ein wie ein helles Licht. Und beim Ausatmen atmet ihr aus mit diesem Gefühl von Dankbarkeit.
Gute Nachricht ist, man kann recht sicher sagen, dass es ganz gut möglich ist, Dankbarkeit zu lernen. Und zu lernen, das Gute im Leben wahrzunehmen und das auch wertzuschätzen.
Dirk Leer ist Professor für Gesundheitspsychologie und angewandte biologische Psychologie an der Universität Lüneburg.
Mich würde es aber ehrlich gesagt überraschen, wenn Dankbarkeit im engeren Sinne angeboren wäre. Was ich aber für wahrscheinlich halte, ist, dass es manchen Menschen leichter fällt, Dankbarkeit zu lernen als anderen. Und das hat dann sehr viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin und in welcher Umgebung ich jetzt eben lebe.
Dankbarkeit kann aus einer psychologischen Perspektive betrachtet werden oder aus einer religiösen. Dankbarkeit schützt die Seele, sagt Lena Möhrs, Pfarrerin an der Kreuzberger Kirche vor dem Hallischen Tor.
Das Danken ist eins der Modi, in denen man sich an Gott wenden kann. Und das tun Menschen seit allen Zeiten. Zum einen, glaube ich, ist Danken wie auch jede Form der Meditation oder jede Gewohnheit etwas, was man üben kann. Wenn man es öfter tut, dann ist die Schwelle, es zu tun, immer geringer. Also es ist einfach auch eine Praxis, eine religiöse Praxis, sich im Danken zu üben.
Ganz gleich, ob die Dankbarkeit Gott, dem Leben oder bestimmten Personen gilt, sie befähigt zur Resilienz und zur Mitmenschlichkeit. Doch ist Danke sagen heute nicht zu einer rhetorischen Figur, einer Phrase verkommen? Ursula Rosemann vom Sukhavati in Bad Saro.
Ich glaube, dass wir in unserer Kultur noch gar nie wirklich, so wie es im Buddhismus zum Beispiel praktiziert wird, gelernt haben oder erfahren haben, wie Dankbarkeit sich anfühlt. Also ich kenne das aus meinem Umkreis eher so, dass die Dankbarkeit in Form einer Floskel kommuniziert wird. Was ich aber feststelle, ist, dass die jungen Menschen heute mehr das Herz wieder mit ins Spiel bringen.
Dankbarkeit ist inzwischen auch in den Fokus neurologischer Forschungen gerückt. Glücksbotenstoffe spielen dabei eine Rolle, außerdem die Vernetzung von Gehirnneuronen, die sogenannte Neuroplastizität. Damit wird Dankbarkeit fast zu einer Körperfunktion. So versteht es zumindest Angela Bachfeld vom Berliner NLP-Zentrum.
Dankbarkeit kann man praktisch nachmessen, auch im Sehen, im Scanner, dass sich das Gehirn verändert. Und dann wird aus diesem Zustand von Dankbarkeit wird so langsam mehr eine Haltung oder so eine Charakterstärke sogar. Also man kann das trainieren und entwickeln. Und dadurch wird sogar der Körper verändert. Und das wäre so eine selbstgesteuerte Neuroplastizität.
Vertreter des NLP, des neurolinguistischen Programmierens, gehen grundsätzlich davon aus, dass unsere Psyche mit bestimmten Techniken von außen formbar ist. Kritikerinnen der Methode sagen, dafür gibt es keine wissenschaftlich haltbaren Belege. Von der Wirksamkeit der Dankbarkeit ist aber auch Psychologieprofessor Dirk Leer überzeugt. Er findet sie interessant als Hilfe für Menschen, die sich in Krisensituationen nur schwer von negativen Gedanken lösen können. Es stelle sich nur die Frage nach der alltagstauglichen Umsetzung.
Mir gefällt erstens das Wort Übung ganz gut, weil das in uns so eine Assoziation weckt, wir machen Übungen, um körperlich fitter zu werden. So. Der Klassiker, jetzt so um den Dankbarkeitswahrnehmungsmuskel zu trainieren, das wäre das Dankbarkeitstagebuch. Also 1, 2, maximal 3 Dinge aufschreiben, für die ich dankbar bin, wo andere etwas Gutes zu meinem Leben beigetragen haben. Und dann aber auch schauen, wie häufig mache ich das denn in der Woche.
So etwas könnte in unseren digitalen Zeiten natürlich auch in Form eines Fototagebuchs auf einem Smartphone geschehen. Ebenso kann der Blick aufs Ganze hilfreich sein.
Wenn man jetzt so den Eindruck hat, man muss mal so die große Dankbarkeitsmuskulatur trainieren, dann ist so die Dankbarkeitslebenslinie eine schöne Übung. Da brauche ich einfach ein Blatt Papier und einen Kuli und dann male ich eine Linie darauf. Das eine Ende ist meine Geburt und das andere Ende ist heute. Und dann kann ich mal schauen, was für Phasen im Leben gab es, wo Leute etwas Wichtiges zu meinem Leben beigetragen haben, wofür ich dankbar bin.
Da könnte sich auch anbieten, einen Dankesbrief zu schreiben. Pfarrerin Lena Möhrs empfiehlt, im Dankgebet innezuhalten. Sie verbindet Dankbarkeit noch mit einer anderen Haltung.
Dankbarkeit hat auf jeden Fall was mit Demut zu tun, aber nicht in diesem unterwürfigen Sinne, sondern in einem, mir sind Dinge geschenkt worden. Eine Dankbarkeit habe ich ja auch nicht unbedingt für Dinge, die ich selber geleistet habe, aber vor allem auch für Dinge, die mir zukommen. Und ja, es ist vielleicht die Demut oder die Haltung, dass ich nicht alles in meinem Leben in der Hand habe und dass es auch gut ist. Und die Hoffnung, dass mir auch Gutes zukommen kann, auch wenn ich glaube, dass da nichts mehr kommt. Und dann entsteht vielleicht Dankbarkeit.
Den Gedanken, dass Dankbarkeit mit Demut zu tun hat, den werden wir gleich noch weiter verfolgen und dabei auch der Frage nachgehen, wie sich denn falsche Unterwürfigkeit vermeiden lässt. Dankbarkeit ist unser Thema heute und wir haben jetzt schon viel von ihren positiven Seiten gehört, aber Dankbarkeit kann auch genutzt werden, um Menschen in Abhängigkeit zu halten. Eine solche Geschichte hat die libanesisch-amerikanische Filmemacherin Jude Jahab in ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm Q erzählt. Der wurde vor kurzem beim Arabischen Filmfest in Berlin gezeigt. Sie erzählt darin, wie ihre Großmutter, ihre Mutter und sie selbst, als sie in Beirut lebten, Teil einer muslimischen Schwesternschaft waren. Sie sind darin völlig aufgegangen, bis die Mutter von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Die Gemeinschaft heißt Kubaisiat. Sie wurde in den 70er Jahren von einer Frau namens Munira al-Kubaisi gegründet. Ihr Ziel war, Frauen Zugang zu religiöser Bildung zu ermöglichen. Im Film von Jude Jahab geht es aber weniger um diese Gemeinschaft an sich, als vielmehr um die schwierige Beziehung ihrer Mutter dazu. Eine Beziehung, in der sich Dankbarkeit und Ablehnung mischen. Wie das zusammengeht und wie viel das mit Religion zu tun hat, darüber kann ich jetzt mit Jude Jahab sprechen. Frau Jahab, welche Rolle hat die Gruppe, wie Sie die Gemeinschaft der Kubaisiat im Film nennen, denn im Leben ihrer Mutter eigentlich gespielt?
I think it played the biggest role, if anything, it was her entire life.
Die größte Rolle überhaupt. Die Gruppe war über 40 Jahre lang ihr ganzes Leben. Alles, was sie kannte, alles war von der Gruppe umringt, wurde von ihr bestimmt, lief über sie. Sogar bevor meine Mutter meinen Vater heiratete, fragte sie die Anisa um Erlaubnis. Und bevor sie sich für ein Studienfach entschied, musste sie auch um Erlaubnis fragen. Sie kontrollierten wirklich alle Aspekte ihres Lebens.
Sie haben jetzt schon die Anissa, also die Anführerin, erwähnt. Das arabische Wort könnte man auch mit Lehrerin übersetzen. Diese ganz enge persönliche Verbindung zu dieser Anissa, das scheint ja ein Wesenszug der Kubaisiat zu sein. Welche Gefühle hatte Ihre Mutter für diese Anissa, der sie ja sogar Gedichte geschrieben hat? War da Dankbarkeit zentral oder wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, es hat viel mit dem Alter zu tun, in dem meine Mutter die Gruppe kennengelernt hat. Sie war so jung und so verletzlich und ich glaube, die Anisa war für sie fast eine Mutterfigur. Im Film kann man sehen, dass meine Großmutter ein bisschen distanziert ist. Sie war nicht die Sorte Mutter, die ständig sagt, ich liebe dich. Da ist eine Menge Dankbarkeit gegenüber der Anisa und gegenüber der Gruppe. Denn zu dieser Zeit organisierte niemand diese religiöse Erziehung so wie sie. Weil es eine reine Frauengruppe war, hatte meine Mutter direkten Zugang zu ihrer Lehrerin. Das wäre ganz anders gewesen, wenn sie einen Sheikh, einen männlichen Lehrer, gehabt hätte.
Ihre Mutter hat irgendwann einen Brief bekommen, da stand drin, dass sie bei den Gruppentreffen nicht mehr erwünscht sei. Was wurde ihr da überhaupt zum Vorwurf gemacht? Hat sie sich nicht dankbar oder nicht unterwürfig genug gezeigt? Oder was war das Problem?
Sie war nicht unterwürfig genug. Wenn man in der Gruppe ist, muss man eine sehr strenge Lebensweise und eine bestimmte Art zu unterrichten befolgen. Das ist sehr deutlich. Und meine Mutter war immer eine Freidenkerin. Sie hatte ihre eigenen Ideen und war sehr offen dafür, all diese Ideen einzubringen. Und je mehr sie sich gegen das System stemmte, desto mehr begann die Sache zu kippen.
Ihr Film zeigt, dass ihre ganze Familie ganz tief im muslimischen Glauben verwurzelt ist. Dazu hat bestimmt die Gruppe viel beigetragen. Können Sie denn heute für das, was die Gruppe Ihnen gegeben hat, dankbar sein und zugleich kritisch darauf schauen, wie diese Gruppe mit ihrer Mutter umgegangen ist?
Ich glaube, das ist möglich. Im Film wird schon deutlich, dass wir irgendwie Raum für beides haben, für die Schönheit der Gruppe und den Schmerz. Natürlich denke ich im Rückblick, wenn meine Mutter oder meine Großmutter die Gruppe nie gefunden hätte, dann wäre ich heute nicht so religiös. Sicher habe ich jetzt meine eigene Version gefunden, die außerhalb der Gruppe besteht. Aber letztlich ist da das Gefühl, diese Leute hatten anfangs gute Absichten. Sie haben meiner Mutter viel beigebracht, aber dann ist etwas schiefgelaufen. Und dann finde ich es in Ordnung zu sagen, ich bin dankbar für die Zeit, in der die Dinge richtig liefen. Und dann, als die Dinge schief gingen, musste es auseinandergehen.
Können Sie ein bisschen beschreiben, was da eigentlich schiefgegangen ist? Gab es einen bestimmten Punkt, ab dem das anfing? Oder war da von Anfang an diese Erwartung der Unterwerfung da?
Die war auf jeden Fall von Anfang an da. Das ist sehr klar. Ich glaube, meine Mutter war zu jung und steckte zu tief in der Gruppe, um es zu bemerken. Sie konzentrieren sich wirklich darauf, dich verletzlich zu machen. Du sollst mit der Gruppe deine Geheimnisse teilen, damit du da bleibst. Es ist eine Art Manipulation. Es begann zu kippen, als Heba, meine Mutter, irgendwann dachte, das reicht. Ich habe das zu lange gemacht. Unsere Vorstellungen passen nicht in dieselbe Schublade, in der ihr mich braucht.
Sie zeigen in dem Film Archivmaterial, da sieht man, wie die Gemeinschaft mit Ihnen und mit anderen jungen Mädchen so eine Art Konfirmation feiert. Und da legen Sie und die anderen zum ersten Mal den Hijab, also das Kopftuch, an. Wie blicken Sie selbst heute auf dieses Ereignis zurück?
It was a very beautiful event for me. You know, I remember someone even seeing it in the film and being like, is this propaganda? Like, it makes me want to join the group. Like, it looks fun. There's
Das war eine sehr schöne Veranstaltung für mich. Eine Zuschauerin hat das im Film gesehen und gesagt, ist das Propaganda? Das macht doch Lust, der Gruppe beizutreten. Das sieht spaßig aus. Da wird getanzt und gesungen und es gibt einen schönen, großen Kuchen. Ich weiß noch, dass meine Mutter damals sagte, das machst du nur einmal in deinem Leben. Wir wollen, dass es sich wie eine Hochzeit anfühlt, etwas Großes, eine echte Feier. Und wenn ich zurückblicke, war das eine sehr schöne Zeit. Ich trage das Kopftuch immer noch. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Es ist nicht mehr mit der Gruppe verbunden. Ich habe es wirklich selbst gewählt, ob nun mit ihrer Hilfe oder allein. Die Entscheidung dafür kommt jetzt von einem anderen Ort in mir selbst.
Man könnte ja auch sagen, dass junge Mädchen durch solche Events auch schon manipuliert werden. Würden Sie die Ansicht teilen oder würden Sie sagen, nee, die Idee dieser Feier, die ist schon gut, aber Manipulation findet dann eben in anderen Kontexten statt?
In unserem konkreten Fall würde ich nicht sagen, dass das Manipulation war. Damals trug meine ältere Schwester noch kein Kopftuch und ich war diejenige, die unseren Eltern gesagt hatte, dass ich es anlegen möchte. Sie sagten beide, nein, du bist zu jung, du könntest deine Meinung später ändern. Warte, bis du älter bist. Aber ich habe wirklich darauf gedrängt. Es kam wohl von einem tiefen Bedürfnis in mir. Nachdem ich in den USA aufgewachsen bin, wollte ich im Libanon meine Identität zeigen und den Raum dafür haben, das zu tun.
Lassen Sie uns jetzt mal auf den größeren Rahmen schauen. Mir scheint, dass im Islam vielleicht noch mehr als in vielen anderen Religionen Dankbarkeit auch im Alltag so ganz präsent ist. Ständig preist man Gott zum Beispiel, wenn man gesund von einer Reise zurückgekehrt ist. Würden Sie sagen, dass Dankbarkeit eine der Kernbotschaften des Islam ist?
I would say so. You know, I think something that's beautiful about within Islam in relation to gratitude is that.
Ich würde sagen, ja. Das Schöne am Islam ist hier, dass wir für das Gute dankbar sind. Und wir sind dankbar für das, was wir für schlecht halten. Wir verstehen es nicht einmal. Es könnte auch gut sein. Meistens ist es gut. Da geht es um unsere Definition, was schlecht ist. Dafür eröffnet der Islam Räume. Und selbst in Bezug auf die Gruppe, man kann rückblickend sagen, ich bin dankbar für etwas und ich werde einfach das nehmen, wofür ich dankbar bin.
Sie sprechen davon, auch für das Schlechte dankbar zu sein. Aber wenn das zu einer Verpflichtung wird, dann kann das doch auch Menschen davon abhalten, Kritik zu üben oder Veränderung zu verlangen oder auch selbst Dinge zu ändern, einfach weil sie doch dankbar sein sollen für das, was sie bekommen haben. Es kann ja dann auch wirklich als undankbar gelten, mit etwas Gegebenem nicht zufrieden zu sein. Das führt aber doch dazu, dass man eigenes Leiden überhaupt nicht ausdrücken kann. Ist das nicht auch aus feministischer Sicht problematisch, weil gerade Frauen so oft gesagt wurde, sei dankbar und halte den Mund?
Ja, I think it's very clear also.
Ja, ich glaube, das ist sehr klar. Es ist ideal, wenn man auf so einem hohen Level ist, dass man in solchen Momenten im Leben geduldig sein kann und volles Vertrauen hat, dass sich die Situation am Ende auf irgendeine Art drehen wird. Aber der Islam betont auch, dass wir letztlich Menschen sind und dass wir Zeit brauchen während des Leidens und dass wir als Menschen ständig durch all diese Gefühle gehen.
Aber ist da nicht ein Unterschied, ob man in schlechten Zeiten geduldig ist oder dankbar? Reagiert man da auf Schlechtes nicht unterschiedlich?
I think we mistakenly, as you're saying, kind of equate the two.
Ich glaube, wir setzen beides fälschlicherweise gleich. Wir sehen Schlechtes als eine Art Prüfung, die wir annehmen. Und wie Sie sagten, wir sagen so oft Hamdulillah und preisen Gott, dass das unsere Art geworden ist, geduldig auf Schlechtes zu reagieren. Wir sagen Dank. Wir setzen geduldig und dankbar sein gleich. Aber es stimmt, da gibt es einen Unterschied.
Und wie können wir jetzt verhindern, dass sich die Dankbarkeit gegenüber Gott, gegenüber Menschen oder auch Institutionen in so eine falsche, selbstzerstörerische Unterwerfung verwandelt?
I mean, I think this was like the reason why I made the film.
Ich glaube, das war der Grund, warum ich den Film gemacht habe. Es ging darum, meine Mutter zu retten und sie zu einer Art Erwachen zu bringen. Ich denke, dass wir all diese spirituellen Praktiken mit Vorsicht ausüben müssen. Sie ist viel zu tief in die Gruppe eingestiegen und so kam es, dass sie das Gefühl für sich selbst verloren hat. Für mich geht es wirklich darum, in der ganzen Erfahrung reflektiert zu bleiben und in der Lage zu sein, auf Abstand zu gehen, wenn sich Dinge nicht richtig anfühlen.
Wenn Sie jetzt einem jungen muslimischen Mädchen eine Botschaft mitgeben müssten und die beginnt mit »Sei dankbar, aber«, wie würden Sie diesen Satz vervollständigen?
Yeah, I think it's like be grateful but listen to yourself.
Ich denke sowas wie sei dankbar, aber höre auf dich selbst. Wissen Sie, im Islam sagen wir, dass derjenige, der sich selbst nicht kennt, Gott nicht kennt. Das geht Hand in Hand. Da geht es nicht um neumodische Selbstermächtigung, ständig dir selbst nachzuspüren oder so. Aber diese beiden Dinge sollten zusammengehen. Und wenn sich dann etwas nicht richtig anfühlt, sollte man es in sich selbst wissen.
Dankbar sein und zugleich auf sich selbst hören, das empfiehlt also Jude Shehab. Sie ist Macherin des Dokumentarfilms Q und das ist einfach geschrieben wie der Buchstabe Q. Und darin geht es um die Beziehungen ihrer Familie zu der muslimischen Schwesternschaft Kubaisiyat. Vorerst sind leider keine weiteren Filmvorführungen in Deutschland geplant, aber möglicherweise wird der Film ab Sommer online zu sehen sein. Möglicherweise haben Sie schon seit Anfang unserer Beschäftigung mit Dankbarkeit und Religion diesen hartnäckigen Ohrwurm. Denn es gibt ein Lied, das vielen sofort einfällt bei der Verbindung von Christentum und Dank. Ich spreche von dem geistlichen Lied »Danke für diesen guten Morgen«. 1960 wurde es von Martin Gotthard Schneider geschrieben und der Titel kam bis in die Hitparade. Gleichzeitig wurde er natürlich sehr verspottet und in unzähligen Coverversionen mehr oder weniger durch den Kakao gezogen. Ralf Beiderkehlen über die bewegte Geschichte eines Kirchenschlagers.
Ja, und jetzt möchten wir einen harten Schnitt machen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen einen geistlichen Herrn vorstellen, Herrn Landespfarrer Becker, den Leiter der Evangelischen Akademie Rheinland-Westfalen in Iserlohn.
Januar 1964, in der Unterhaltungssendung 30 Minuten Aufenthalt, die das WDR-Fernsehen live vom Flugplatz Düsseldorf-Lohausen ausstrahlt, hat gerade der hoffnungsvolle Schlagersänger Herbert F. Schubert seinen neuen Titel »Hallo Sweetheart« vorgetragen. Angesichts des folgenden Kontrastprogramms verspürt Gastgeberin Ruth Kappelsberger einen gewissen Erklärungsdruck.
Pfarrer Becker, die Zuschauer werden fragen, was tut ein geistlicher Herr hier in dieser Sendung, aber wir wissen, warum Sie da sind.
Die Moderatorin will sich nämlich über das neue geistliche Lied in der evangelischen Kirche unterhalten.
Und ich glaube, Sie haben einen Wettbewerb ausgeschrieben.
Ganz recht.
Um eine neue Form
Jawohl.
Zu finden.
Jawohl.
Nun gehen die Meinungen wahrscheinlich sehr auseinander, aber ehe wir noch länger in der Theorie schwelgen, wollen wir doch mal die Praxis zu Wort kommen lassen. Der Botho Lukas Chor wird ein prämiertes geistliches Lied singen mit dem Titel Danke.
Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Die christliche Gemeinde ist von Anfang an singende Gemeinde gewesen.
Erläuterte 1967 unter dem Titel »Singet dem Herrn, aber wie?« in einer Morgenandacht des SWR jener Mann, der das Dankelied geschrieben hat, Martin Gotthard Schneider.
Wir leben in einer sich stetig wandelnden und verändernden Welt. Daran kann auch die Kirchenmusik nicht vorbeigehen. Denn ihr Auftrag verwirklicht sich nicht im luftleeren Raum, sondern an Menschen, die in dieser anders gewordenen Welt leben, in ihr Zuhause sind.
Und so schrieb der Religionslehrer und angehende Kantor 1960 eine Reihe von Liedern, die er an die Akademie Tutzing senden wollte, wozu es fast nicht gekommen wäre.
Im Grunde genommen war ich krank und hatte Grippe und meine Frau hat gesagt, hast du eigentlich schon die Lieder eingeschickt zu dem Wettbewerb? Na, sagte ich, nee, will ich eigentlich gar nicht, lohnt sich ja nicht. Und dann hat sie einfach das Kuvert genommen und in den Briefkasten gesteckt. Also so hat man das manchmal auch seiner Frau zu verdanken, dass man berühmt wird.
Martin Gotthard Schneider, 2003 in einer Sendung des SWR. Sein Lied wird unter rund 2000 Einsendungen ausgewählt. Der Initiator des Wettbewerbs, der Studienleiter an der Evangelischen Akademie Tutzing, Günter Hegele, nutzt seine Beziehungen zur Plattenfirma Elektrola. Die nimmt sich des Liedes nur widerwillig an. Und tatsächlich passiert nach der Veröffentlichung erst einmal genau gar nichts. Hegeler aber rührt unablässig die Werbetrommel. Das Ergebnis? In der Kirche stößt das Lied auf Ablehnung. 1976 zitiert Hegele die Kritik in einem Artikel.
Kitsch, lauter Abschaum moderner Reklamemethoden, primitiv, Gotteslästerung, Poesie für Gartenzwerge, Einbruch unterschwelliger Sexualität in die Kirche, miese Süßigkeit, kommunistische und nationalsozialistische Tonart, Musik für liturgische Playboys.
Danke für manche Traurigkeiten.
Danke für dieses gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort. Danke.
Gemäß des Sprichwortes »Verbotene Waren finden viele Käufer« hebt das Lied nun ab. 1963 kommt es sogar in die Hitparade. Auch auf Holländisch wird es ein Renner.
Dank u, dat mich in Quark kan leren. Dank u, dat u mein Ziel beruht.
In der Folge wachte Martin Gotthard Schneider, der auch noch das Lied »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt« schrieb, mit Argusaugen über seine Kreation. Als die Sängerin Petula Clarkes mit verändertem Text aufnehmen will, lehnte Schneider ab, da ihm der neue Text zu wenig religiös war. Musik Weniger Probleme hatte er 1998 mit der Version der Berliner Band Die Ärzte, die den Text 1:1 übernahmen.
Danke für meine guten Freunde, danke, oh Herr, für jeden Mann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
Dass man ein Werk auch mit textgetreuer Wiedergabe durch den Kakao ziehen kann, entging Schneider offenbar. Vermutlich war sein Humor einfach etwas anders gelagert. Wie auch sonst hätte er Arbeitsstelle auf alles frohe Helle reimen können.
Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe Helle und für die Musik.
Übrigens lautet die Schlusszeile aus diesem Schlager: Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Ob das nun als Fazit taugt für diese Religionenausgabe über Dankbarkeit, diese Entscheidung möchte ich Ihnen überlassen. Religion im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie auch werktags etwas aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Schwestersendung Tag für Tag im Deutschlandfunk immer werktags ab 9.35 Uhr.